ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Keine Partei ist so stark in den Kreistagen, Stadt- und Gemeindeparlamenten in Brandenburg vertreten wie die AfD. Knapp 26% der Brandenburger und Brandenburgerinnen stimmten im Juni vorigen Jahres für AfD-Kandidaten. Wie stark ist ihr Einfluss vor Ort? Unter anderem das war Thema der Dokumentation Blaues Land im RBB-Fernsehen. Tja, und da lohnt ein Blick nach Prenzlau, wo der neue CDU-Bürgermeister die Brandmauer zur AfD in Frage stellt. RBB24-Landespolitikreporter Thorsten Südow weiß mehr.
Da klafft ein Spalt zwischen dem CDU-Bundesvorsitzenden Bundeskanzler Friedrich Merz und dem vor wenigen Tagen von den Prenzlauern mit 78% der Stimmen gewählten neuen Bürgermeister Marek Wöller-Beetz von der CDU, was den Umgang mit gewählten AfD-Abgeordneten und den AfD-Zustimmungswerten angeht. Merz sagte am Montag in Potsdam:
Wir sind die Brandmauer. Wir sind diejenigen, die Union, die dafür sorgt, dass dieses Phänomen nicht weiter sich auswächst. Und das ist die Aufgabe, der ich mich auch als Parteivorsitzender der CDU wirklich aus vollster und tiefster Überzeugung verbunden fühle.
Völlig anders Marek Wöller-Beetz, der künftige Rathauschef der Uckermark-Kreisstadt, argumentiert in der RBB-Dokumentation Blaues Land.
Das Thema Brandmauer ist für mich ein Fremdwort. Und ich muss es dazu sagen, ich weiß nicht immer, wer dieses Wort mal erfunden hat. Es geht am Ende um die Sache. Und hier sind wir in Prenzlau und ich mache keine Bundes- und keine Landespolitik. Hier geht es um die Entwicklung der Stadt Prenzlau.
Und wie reagiert die Brandenburger CDU? Der Begriff Brandmauer stamme nicht von der Union, sagt Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann. Wichtig sei, mit der AfD auf keiner Ebene Bündnisse einzugehen.
Für uns ist aber klar, dass es keine Koalition oder koalitionsähnliche Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Das ist Beschlusslage der Partei, und dabei bleibt es auch. Aber es ist natürlich auch klar, wenn jemand Bürgermeister ist in einer Stadt, egal ob in Brandenburg oder irgendwo anders, dann muss er natürlich mit den Stadtverordneten aller Fraktionen irgendwie umgehen, wenn er Mehrheiten in seiner Stadt organisiert.
Sind Absprachen zwischen AfD und CDU-Fraktion im Prenzlauer Stadtrat bereits Bündnisse? Der Prenzlauer AfD-Landtagsabgeordnete Felix Teichner, der zudem Prenzlauer Stadtverordneter und Kreistagsmitglied ist, spricht von einem Ausloten.
Wir haben uns auch nach der Kommunalwahl schon zusammengeschlossen und natürlich auch gewisse Sachen untereinander ausgelotet. Anders als es sonst irgendwo ist, wurde die AfD nicht ausgegrenzt. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Aufsichtsrat der Wohnbau für die AfD und eben den Aufsichtsrat der Stadtwerke an die CDU gegeben. Und so lief das dann eben Hand in Hand.
Wem welche Mandate in kommunalen Aufsichtsgremien zustehen, sei klar geregelt, sagt dazu CDU-Landesgeschäftsführer Hoffmann. Fakt ist, im April haben die Uckermärker die Wahl, ob CDU-Landrätin Dörck ihre Arbeit fortsetzt oder AfD-Kandidat Teichner Chef der Kreisverwaltung wird.
Thorsten Südow war das über den schwierigen Umgang mit der als rechtsextrem eingestuften AfD in Brandenburg. Jetzt geht's um den wichtigsten Handelspartner des Landes Berlin. Und das ist nicht etwa China oder die USA. Nein, nein. Im ersten Halbjahr war es Polen. Also ist folgerichtig SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nach Warschau gereist. Mit dabei unser Landespolitikreporter Jonas Wintermantel.
Vieles läuft in Polen heute schneller, pragmatischer, digitaler als in Deutschland. In Warschau will man sich vernetzen, voneinander lernen und für Berlin werben. In Warschau angekommen, lädt der deutsche Botschafter zum Empfang mit deutschen und polnischen Unternehmern. Auf dem Podium steht auch Marcin Ratajczak, geboren in Polen, aufgewachsen in Berlin. Mit seinem in Berlin gegründeten Deep-Tech-Unternehmen Inuru produziert er inzwischen auch in Polen. Er kennt den polnischen Unternehmergeist genauso gut wie den deutschen Markt und findet:
Der Unternehmergeist in Deutschland fehlt, weil die Gesellschaft satt ist. Das heißt, wir kommen aus einer Wohlstandsgesellschaft. Wir leben in Deutschland meistens in der Vergangenheit. Das heißt, wir denken immer an die große Industrie, wie es denn früher war, an den deutschen Maschinenbau und so weiter. Und denken, keiner kann es besser als wir. Und das ist eine Illusion.
Es ist eine Erzählung, die an diesen zwei Tagen häufiger durchscheint. Polen sei wirtschaftlich agil. Hier herrsche noch Unternehmergeist. In Deutschland dagegen wolle man vor allem den Wohlstand wahren und dabei bloß keine Risiken eingehen. Franziska Giffey ist in Warschau, um dem ein anderes Bild von Berlin entgegenzustellen. Die Gelegenheit dazu bekommt sie auf dem Podium der Deutsch-Polnischen Außenhandelskammer. Zur Begrüßung konfrontiert sie die Moderatoren mit einer aktuellen Umfrage, wonach Berlin das unbeliebteste Bundesland Deutschlands sei.
Kein Wunder, die deutsche Hauptstadt ist beispiellos, dysfunktional, arrogant und dreckig.
Giffey lässt sich das nicht gefallen, reißt sich das Headset vom Kopf und stellt sich vorne auf die Bühne. Was folgt, ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Berlin.
Unsere Kraft ist die Vielfalt, ist die Freiheit, ist unsere geschichtliche Verantwortung für Demokratie und Freiheit und einen Innovationsbegriff zu kämpfen, der mehr ist, als darüber zu entscheiden, wer das meiste Geld hat. Innovation europäisch bedeutet Demokratie und Freiheit. Und dafür steht Berlin, meine Damen und Herren.
Für manche mag das etwas pathetisch anmuten, für die Moderatorin ist es Wahlkampfgeplänkel. Doch Giffey tut, was sie sich vorgenommen hat, werben für die Marke Berlin.
Über die Polenreise von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey berichtete Jonas Wintermantel aus der Redaktion RW24 Landespolitik. Schulwege in Deutschland sind reich an Gefahrensituationen, vor allem für Kinder im Grundschulalter. Das hat eine Untersuchung des ACE Autoclubs Europa ergeben. Nur 5% der bundesweit untersuchten Schulwege bekamen das Prädikat sicher. Mehr als ein Drittel wurde als mangelhaft oder gar gefährlich eingestuft. Heute hat der ACE seine Ergebnisse und Forderungen in Berlin vorgestellt. RB24-Reporterin Oda Tischewski war dabei und hat sich auch an einer untersuchten Berliner Schule umgeschaut.
53 Kinder unter 15 sind im vergangenen Jahr auf dem Schulweg in Deutschland tödlich verunglückt. Eine Zahl, die sich in den letzten Jahren kaum verändert hat. 27.000 Kinder wurden verletzt, 3.000 davon schwer. Stefanie Radke, Leiterin der Jean-Barré-Grundschule im Berliner Stadtteil Französisch-Buchholz, beobachtet nicht selten, wie es zu solchen Unfällen kommt.
Es ist so, dass die Autofahrer teilweise keine Rücksicht nehmen auf die Kinder. Und wir haben manchmal pro Monat einen Unfall mit einem Kind, was leider übersehen wird.
Die Jean-Barré-Schule war eine von 4 Berliner Grundschulen, die die ehrenamtlichen Helfer des ACE im Zeitraum von April bis Juli dieses Jahres untersucht haben. 5 waren es in Brandenburg. Unter die Lupe genommen wurden dabei die Verkehrsinfrastruktur im Umkreis von 200 Metern um die Schulen und das Fahrverhalten der sogenannten Elterntaxis. In den vergangenen 10 Jahren hat die Schulleitung der Jean-Barré-Schule viel unternommen für mehr Verkehrssicherheit. Ein sicherer Straßenübergang wurde angelegt, Aufmerksamkeit bei den Eltern geschaffen. Der ACE hat den Schulweg als in Ordnung eingestuft, wie auch bei allen anderen untersuchten Grundschulen in Berlin und Brandenburg. Luft nach oben bleibt trotzdem, sagt die Schulleiterin.
Also heute bin ich ganz zufrieden. Die meisten haben sich an die Regeln gehalten, aber leider haben wir doch auch Ausnahmen gesehen. Zum Beispiel Eltern, die im Parkverbot geparkt haben, doch mal schnell den Bürgersteig mitgenommen haben. Also es sind immer noch Möglichkeiten der Verbesserung da.
167 Grundschulen hat der ACE bundesweit untersucht. Der Autoclub Europa will nun mit allen Beteiligten über die Ergebnisse sprechen, erklärt dessen Vorsitzender Sven-Peter Rudolph.
Natürlich gehen wir jetzt zu den Schulen, die wir als gefährlich eingestuft haben. Wir unterstützen, wir helfen, wir machen Verkehrserziehung. Wir zeigen nochmal, wo sind die Gefahrenstellen genau, was kann man dagegen tun. Also wir gehen wirklich rein, wir reden mit den Gemeinden und Kommunen. Was wären einfache bauliche Maßnahmen? Wo müsste man vielleicht tatsächlich erstmal über konsequentere Kontrollen nachdenken?
Zu guter Letzt will der ACE aber auch mit den Eltern ins Gespräch kommen. Sie sind Vorbilder ihrer Kinder, aber auch Risiko am Steuer. Und nur wenn sie mit ins Boot geholt werden können, kann das die Schulwege in Deutschland wirklich sicherer machen.
Unsere Reporterin Oda Tischewski war das über die Untersuchung des Autoclubs Europa zur Schulwegssicherheit. Wittenberge macht sich hübsch und das mit einem großen Ziel. In gut 1,5 Jahren ist da nämlich die Landesgartenschau 2027. Schon jetzt tut sich einiges. Der Stadtpark wird umgebaut, der Wasserturm wiederbelebt und an der Elbe sind echte Hingucker geplant. Bei einer Infoveranstaltung gab es jetzt spannende Einblicke, die RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt gesammelt hat.
Wittenberge legt sich ins Zeug und Gartenschauchef Ernst Volkert verspricht schon heute viel Blumenpracht, unter anderem in den Parkanlagen und auf über 3000 Quadratmeter, die saisonal wechselnd bepflanzt werden.
Das heißt, wir haben also auch wirklich sehr, sehr viele grüne Themen, denn neben dem Wechselflur gibt es eine ganz tolle Blumenhalle mit über 12 Schauen. Wir haben die Friedhofsgräber noch dabei, wir haben das grüne Klassenzimmer.
Also Blumenfans werden auf ihre Kosten kommen, aber es wird auch viel Kultur und Programm geboten. 1000 Veranstaltungen soll es rund um die Landesgartenschau geben, von Führungen Führungen und Workshops über Kleinkunst bis zu einem großen Riesenrad direkt am Elbufer.
38 Meter hoch, 24 geschlossene Gondeln. Es wird also die Möglichkeit von Frühstück geben, es wird die Möglichkeit von Weinverkostung geben und man hat auch die Möglichkeit zum Beispiel zu heiraten am 27.07., wer das noch nicht ist.
Schon jetzt wird an vielen Stellen für die Landesgartenschau gebaut. Der bisher eher wilde Stadtpark bekommt neue Wege und eine klare Struktur. Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen in der Stadt werden gebaut und auch im Kerngebiet. Der Lager, dem Clara Zetkin Park, sollen jetzt die Umbauarbeiten beginnen, sagt Bauamtsleiter Martin Hahn.
Im Clara Zetkin Park wird es ja eine neue Wegestruktur im Norden geben, an der sich dann auch die Themengärten orientieren. Und es wird noch ein paar zusätzliche Spielgeräte geben.
Nächstes Jahr steht dann die große Bepflanzung an. Der Park muss dafür gesperrt werden. Das Landesgartenschau-Team sorgt aber für Ersatz. Die Elbpromenade mit dem Nedwighafen wird ein Jahr vor der Blumenschau neu belebt. Lagerchef Ernst Volkert.
Das Restaurant wird renoviert und attraktiviert, eine maritim-mediterrane Karte. Dann werden wir den Wohnmobilstellplatz attraktivieren und erweitern. Und es wird ein ganz tolles neues touristisches Angebot geben mit schwimmenden Ferienhäusern. Beispielsweise planen wir jetzt auch schon eine Laufveranstaltung an der Elbe.
Und so soll die Vorfreude steigen auf die Landesgartenschau in Wittenberge.
Die Vorbereitungen also für die Landesgartenschau dort laufen. Die Eindrücke von RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt waren das. Und nächste Woche Freitag startet dann auch der Vorverkauf für die Dauerkarten.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Beate Bosdorf und Silja Sodke. Stillsitzen kommt für die 70-jährige Ilona Tesla aus Berlin-Niederschönhausen überhaupt nicht in Frage. Sich und das Handy schick machen, Bild einrichten und los geht's mit ihrem neuesten TikTok-Video.
Hey, hier ist wieder Euro. Oh, ist
hellblonder, mittellanger Pagenkopf, dezent geschminkt, auf dem Fahrrad mit neongelbem Helm unterwegs. Mit viel Energie und Neugier ist die Berlinerin ein-, zweimal in der Woche unterwegs, auf der Suche nach tollen Bildern. Sie hat TikTok für sich entdeckt, und zwar als Creatorin, heute auf dem Naturhof Malchow, wo sie ein TikTok-Video macht, wie sie mit nackten Füßen über den Barfußpfad läuft.
So, jetzt gehen wir mal aus den Kienäpfel. Oh.
Und eine Schafsherde samt Bock besucht.
Der Bock hat heute keinen Bock auf Oma Ilona. Ist kein Wunder. Hat wahrscheinlich mit dem Alter zu tun. Wenn du also im Leben deiner Enkelkinder drinbleiben willst und nicht daneben stehst und von außen das nur betrachtest, dann musst du dich ihnen nähern.
Ist der Plan mit den Enkeln aufgegangen?
Das ist so ein bisschen ambivalent, würde ich sagen. Auf der einen Seite weiß ich, sie finden es cool und wunderbar, prima. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch die Verrückte in der Familie, die leicht Durchgeknallte. Und wenn du in der Pubertät bist, aber sie lieben mich, sie tolerieren mich. Das ist das Wichtigste.
Die Neugier geht Ilona Tesla jedenfalls nicht aus und die Ideen auch nicht. Ein leeres Storchennest ist langweilig, ach was.
Da ist er. Keiner im Moment drin. Oder vielleicht doch. Guck mal, da fliegt jetzt gerade einer rein.
Die fertigen Geschichten entstehen zu Hause am Computer. Angefangen hat es durch ein gemeinsames Projekt mit Enkelin Suki. Und während viele Erwachsene die Videoplattform TikTok viel zu schnell und irgendwie nervig finden, ist es für die ehemalige Journalistin Ilona Tesla genau das Richtige. Je verrückter, desto besser. Und so wird das Storchenvideo zu Hause erstmal optisch und akustisch aufgepimpt.
So, das ist mehr TikTok-like. Weißt du, dass du kein statisches Bild da irgendwo hast, sondern dass du bisschen shaky-shaky machst mit dem Bild, ne? So, und jetzt sind natürlich da Störche. Ganz großes Thema im Naturhof Malchow. Da ist er. Da ist er. Keiner im Moment drin. Oder vielleicht doch, guck mal, da fliegt sich gerade einer rein.
Ilona Tesla will nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf fit bleiben. Also kämpft sich die Rentnerin durch unzählige Tutorials auf YouTube, um den Umgang mit TikTok zu lernen. Manches muss sie mehrmals ausprobieren, erzählt sie.
Um es richtig zu begreifen, aber zum Schluss kriegst du meistens hin und dann sage ich, hey, 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 hier ist Oma Ilona. Äpfel, die unten liegen, kannst du essen.
Great.
Die dran sind, darf man eigentlich nicht, aber aufheben, reinbeißen. Yeah. Und jetzt radeln wir weiter.
Bis zu 20.000 Aufrufe haben die Clips von Ilona Tesla aka Oma Ilona auf TikTok inzwischen.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch in unserer App.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.